Ist doch eigentlich eine Frechheit, so ein Thema zu machen in einem Kreis, wo jeder betet. Ich vermute mal, wenn ich mich hier so umgucke, dass wir alle beten, mehr oder weniger, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich vermute mal, als Jesus diese Anleitung zum Beten gegeben hat, hat er auch lauter Leute vor sich, die beten. Und die wissen, wie man das macht und die das kennen. Und von daher, ja, relativiert sich das wieder mit dem Frechheit. Ja? Also es war ursprünglich auch da. Denn Beten ist so eine Sache, man kann eigentlich beim Beten nichts falsch machen. Und doch auch alles. Und darum soll es ein bisschen gehen, worum geht es eigentlich? Ich habe ja vor einigen Wochen mal so diesen ganzen Abschnitt aus der Bergpredigt übers Gebet, einschließlich Vaterunser. Und dann habe ich so salopp gesagt, eigentlich müsste man aus jedem Punkt dieser Predigt eine eigene Predigt machen. Und das habe ich dann tatsächlich auch angefangen. Das ist jetzt die zweite davon. Beten, aber wie? Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Privataudienz. Ja, also Privataudienz, das ist ja, wenn man zu einem großen Herrscher oder auch zum Papst eingeladen wird, man kommt ganz persönlich im kleinen Kreis, ich weiß nicht, wie klein der Kreis dann wirklich ist, es wird schon nicht 1:1 sein, aber ich komme ganz privat sozusagen einem dieser Menschen nahe. Und dabei spielt es natürlich eine Rolle, zu wem ich komme. Darauf werde ich mich einrichten, dementsprechend werde ich mich vorbereiten. Das wird mein Verhalten, meine Vorbereitung und so weiter prägen. Und deswegen auch die Frage jetzt hier beim Gebet, wenn wir darüber nachdenken, zu wem komme ich eigentlich? Ich komme zunächst mal zum liebenden Vater. Euer Vater, der im Verborgenen ist, sieht es. Wenn wir im Verborgenen beten, ich komme zu diesem liebenden Vater, der uns im Blick hat. Manchmal haben wir ja vielleicht sogar das Gefühl, keiner sieht mich. Ja, ich bin so Luft. Ja, kennt ihr dieses Gefühl? Man hat das Gefühl, man bewegt sich irgendwo, aber irgendwie scheint einen niemand wahrzunehmen. Und hier heißt es, du kannst dich in das letzte Kämmerchen, in das einzige Zimmer im Haus zurückziehen, das man abschließen kann. Und dein liebender Vater sieht dich da. Der ist ja selber im Verborgenen. Den sieht auch keiner. Und doch ist er da. Und zu dem komme ich, wenn ich bete. Ja, das hat ja Konsequenzen. Wenn ich also auf ein Amt gehe und versuche, da jemanden zu bequatschen, hätte ich beinahe gesagt, habe ich ja gesagt, und will dem irgendwas abschwatzen, was der mir überhaupt nicht geben muss, dann werde ich natürlich mich ganz anders vorbereiten. Ich werde ganz anders auftreten, als wenn ich zu jemandem hingehe, wo ich zutiefst weiß, der meint's gut mit mir. Könnt ihr euch das vorstellen, so diesen Unterschied? Ja, also das hat Konsequenzen, wenn ich weiß, zu wem ich komme, zu wem ich gehe. Wenn ich weiß, ich komme zu einem liebenden Vater. Gleichzeitig komme ich aber auch zu dem allmächtigen Gott. Das ist ja kein Widerspruch. Er ist eben beides. Ja, so wie auch ein weltlicher Herrscher in dieser Welt gleichzeitig liebender Vater sein kann. Ich komme also zu beidem. Ich komme zum Schöpfer des Universums, der gleichzeitig mein liebender Vater ist. Ich darf Papa sagen, wo andere vielleicht Eminenz, euer Ehren oder was weiß ich sagen müssen. Und doch steckt dahinter auch die Macht, die Größe eines lebendigen Gottes. Und für mich ist es immer wieder ein Kunststück, beides auszubalancieren. Das Wissen um den liebenden Vater und das Wissen um den allmächtigen Gott. Dass es eben beides ist. Wobei ja auch das kein Widerspruch ist. Früher hat man die Eltern auch gesiezt. Und trotzdem konnte das ein herzliches Verhältnis sein. Und heute duzt man sich vielleicht, vielleicht redet man sogar die Eltern mit Vornamen an und es kann trotzdem ein schreckliches Verhältnis sein. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Sondern es kommt wirklich auf die Beziehung an. Und das, denke ich, ist im Gebet auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Wann komme ich? Also zu so einer Privataudienz muss man sich ja einen Termin geben lassen und den am besten 10 Jahre vorher. Ja gut, ein bisschen übertrieben, aber das kann sehr lange dauern. Vielleicht werde ich sogar 3-mal abgelehnt, wenn ich so einen Antrag stelle. Und vielleicht kriege ich irgendwann einen Termin und dann muss ich zu dem Termin kommen. Wenn ich da nicht kann, kann ich wieder 3 Jahre warten. Oder vielleicht kriege ich nie einen neuen. Zu unserem Vater im Himmel kann ich jederzeit kommen. Da gibt es keine Bürozeiten. Da gibt es keine Sprechzeiten. Sondern ich kann immer kommen. Ich hatte eine ziemlich unruhige Nacht. Und dann habe ich das auch immer mal wieder, Herr, du weißt, auch was mich gerade so unruhig macht, du weißt, was los ist, ich kann mit ihm reden. Oder auch mitten am Tag, ich muss nicht auf eine bestimmte Zeit achten. Es gibt ja auch sowieso 2 Formen des Gebets, oder es gibt ganz, ganz viele, unendlich viele, aber ich meine jetzt einen wesentlichen Unterschied. Es gibt diese Zeit der Stille, wo ich mich zurückziehe, um meinem Vater im Himmel zu begegnen. Also was Jesus hier anspricht, das stille Kämmerlein. Und da würde ich sagen, da sollte ich eine Zeit wählen, wo ich fit bin. Ja? Ihr habt ja alle irgendwelche Beziehungen, entweder Ehepaare oder Freunde oder Eltern, Kinder oder Arbeitskollegen. Was meint ihr, wie gut eine Kommunikation funktioniert, wenn einer von beiden Gesprächspartnern halb schläft? Okay, aus dem Lachen schließe ich mal, ihr könnt euch das lebhaft vorstellen, wie das wäre oder wie das ist. Vielleicht kennt ihr sogar aus dem Erleben solche Situationen. Einer kommt nach Hause und hat was auf dem Herzen, will das unbedingt loswerden und der andere ist schon so irgendwie so. Ich denke, wir können es uns vorstellen. Nun ist es bei Gott kein Problem, der ist fit, rund um die Uhr. Aber ich bin's eben nicht. Und ich habe natürlich gesagt, ich habe heute Nacht auch gebetet, obwohl ich hundemüde war. Natürlich geht das. Aber das sind mehr so die ganz, so die Sachen zwischendurch, so ein Stoßgebet. Ein wirkliches, ich kann meine Dinge nennen, ich kann auf Gott hören, wird in so einer Situation eher schlecht gelingen. Das heißt, ich muss mir Zeiten suchen, in denen ich fit bin. Nicht so unbedingt die Ränder. Also bei uns hat man früher gesagt, du musst kommen, wenn du, also morgens das Erste, was du machen solltest, sollte die Zeit mit Gott sein. Tut mir leid, das wäre bei mir eine Katastrophe. Ich bin die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen nur für Routine-Sachen zu gebrauchen. Also morgens das Erste, die Zeit mit Gott, haut bei mir nicht hin. Ich muss mal mindestens, also aufstehen, waschen, anziehen, vielleicht noch einen Kaffee kochen, so, und dann bin ich langsam auf Touren und kann sowas auch machen. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie ist der Tagesablauf. Wer kleine Kinder hat, die morgens einen vielleicht sogar wecken, der wird es auch nicht in dieses Zeitfenster. Da muss er sich erstmal um die Kinder kümmern und erstmal dies und jenes laufen. Es kann richtig kompliziert sein, Zeiten zu finden, die für mich passen. Dass ich da wirklich wach bin, präsent bin und Zeit habe mit Gott. Wo kann ich kommen? Da ist erstmal hier dieses Alleine. Es ist gut, Zeit alleine mit Gott zu haben. Das ist ja das, was Jesus hier in diesem Text dringend empfiehlt. Das ist keine Ablehnung von Gebetsgemeinschaften. Darüber sagt ja Jesus was in anderen Zusammenhängen. Aber hier geht es mal um die Zeit alleine mit Gott. Und ich glaube, dass das etwas ganz Wertvolles ist. Allerdings fällt uns das manchmal auch schwer, denn alleine mit Gott heißt ja auch, außer Gott bin da nur ich, ich begegne also auch mir. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so schwer, mit Gott alleine zu sein, wie mit sich selber alleine zu sein. Kennt ihr das? Wenn man sich selber begegnet. Aber das auszuhalten und zu sagen, Herr, mit dir habe ich eigentlich keine Probleme, ich habe Probleme mit mir selber. kann ich ja aussprechen, kann ich ja zum Gebet machen, wenn das so ist. Also wer damit keine Probleme hat, den Punkt einfach mal überspringen, ja. Aber ich weiß aus Erfahrung und auch aus Gesprächen, dass viele an dieser Stelle Probleme haben und deswegen dieser Einsamkeit mit Gott ein Stück aus dem Weg gehen. Aber macht's zum Thema. Überhaupt, alles, was euch hindert, in die Gegenwart Gottes zu kommen, macht es zum Thema mit Gott. Denn der weiß es erstens sowieso, zweitens hält er das auch aus, dass ich mit ihm darüber rede und er ist derjenige, der was dran ändern kann. Es sind ja oft Dinge, die kann ich selber gar nicht verändern. Ein Schlüsselvers für mich ist Römer 12, Vers 2, lasst euch verändern durch Veränderung eurer Gesinnung. Also Luther übersetzt da, verändert euch. Das ist an der Stelle, also es gibt, ich bin eigentlich ein Freund der Lutherbibel, aber es gibt so ein paar Ecken, da ist es schwierig und das ist eine davon. Ja, also wörtlich heißt es, lasst euch verändern, da steht eine Passivform, werdet verändert, lasst euch verändern durch Veränderung eurer Gesinnung. Das will Gott tun, er kann das verändern. Ich darf es zulassen. Also Zeit alleine mit Gott. Und Stille. Wo finde ich Stille? Ich habe mal in einem Buch, ich meine, es wäre von Bill Hybels gelesen, der gesagt hat, er setzt sich in der Garage ins Auto. Das ist der einzige Ort im Haus, der still ist. Das kann ein Büro sein, das kann die Speisekammer sein. Ja? Also wenn Jesus sagt, geh in das Kämmerlein und schließ ab, der einzige Raum, der damals abschließbar war, die Speisekammer. Das muss ich ausprobieren. Wo habe ich Ruhe? Das kann aber auch der Waldspaziergang sein, wo ich zur Ruhe komme. Ja? Also nicht Gott ist in allem und wenn ich in den Wald gehe, begegne ich Gott. So der Pantheismus, da frotzel ich immer und sage, ja, und wenn du gegen den Baum läufst, war es eine Gottesbegegnung, weil ja auch in dem Baum Gott ist. Aber erstens ist es die Schöpfung Gottes, wenn ich da rausgehe, ich sehe seine Werke. Ja, das ist nicht Gott, der Baum, das Reh oder so weiter. Aber Gott hat diesen Baum geschaffen, Gott hat das Reh geschaffen, Gott hat das Gras geschaffen, das Moos, all das, was ich da draußen Schönes sehe, weist auf den Schöpfer hin. Und wenn es ein guter Weg ist, dann begegne ich da auch nicht allzu vielen Menschen. Oder wenn Weg und Zeit und Ort einfach passt. Es kann auch sein, man setzt sich irgendwo in eine Kirche rein. Da bieten sich oft die Katholischen an, weil die offen sind. Die Evangelischen sind meistens zu. Es gibt Leute, denen das hilft. Oder, also, ich habe jetzt bei dem 24-Stunden-Gebet zwei Blöcke gemacht und ich habe mich erstmal einfach hier hingestellt und habe gesungen. Mit Gott alleine. Ja? Das hat mir geholfen, in der Gegenwart Gottes anzukommen. Feiert Jesus 1 war in dem Falle mein Buch und ganz viel gesungen. Und dann war ja hier der Schirm des Höchsten aufgehängt mit dem Spruch da dran, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, dann habe ich mich unter den Schirm des Höchsten gesetzt und habe das, was mich bewegt, beschäftigt, vor Gott gebracht. Und solche Orte kann man sich ja auch zu Hause schaffen. Es ist wunderschön, wenn die Karin und die Clarissa das hier für uns geschaffen haben. Wunderbar, bin ich sehr dankbar dafür. Aber man kann sich das ja auch zu Hause schaffen. Irgendwo an einem Ort. Orte, die mir helfen, in der Gegenwart Gottes anzukommen. Gott ist nicht an einen Ort gebunden. Im Alten Testament hatte er sich an einen Ort gebunden, nämlich den Tempel. Das ist im Neuen Testament ja anders. Es gibt diesen einen Ort nicht mehr, an dem ich beten kann, sondern jetzt bin ich gefordert, einen Ort zu finden, der mir hilft. Und dann gibt es natürlich neben diesem Ort der Stille, dem stillen Kämmerlein, die Möglichkeit, jederzeit und an jedem Ort und bei jeder Tätigkeit auch zu beten. Ja, also es gibt Gespräche, wo mir jemand was erzählt und ich im Stillen erstmal bete, Herr, hilf, gib mir jetzt die richtige Antwort. Oder Herr, hilf mir auch ruhig zu bleiben, wenn mich was aufregt. Ja, und ich eigentlich gerne mal ein paar klare Worte sagen würde, die aber möglicherweise ziemlich verletzend wären. Herr, halt mich fest und gib mir Ruhe und gib mir jetzt die richtigen Worte. Oder was auch immer. Ja, ich kann beim Autofahren beten, beim Bügeln, beim was weiß ich, kann auch wieder jeder. Ich kann natürlich in jeder Situation beten. Wenn ich in der Predigt sitze, wie ihr jetzt, bete ich oft zwischendurch. Wenn mich was angesprochen hat, mache ich das meistens sofort zum Gebet. Dann habe ich zwar die nächsten drei Sätze nicht mitgekriegt, aber dafür bin ich mit meinem Gott im Gespräch. Ja, also das ist bei mir auch immer so ein Ding. Aber das eine ersetzt nicht das andere. Das ist genau wie in menschlichen Beziehungen. Eigentlich alles, was ich hier sage, gilt für zwischenmenschliche Beziehungen genauso wie für die Gottesbeziehung. Denn auch in der zwischenmenschlichen Beziehung brauche ich Zeiten, wo wir miteinander reden, wo wir beide klar bei Verstand und wach sind und wo wir uns austauschen können. Und wenn wir diese Zeiten haben, dann können wir ganz viel zwischendurch auch zwischen Tür und Angel klären. Ja, das erlebe ich mit meiner Frau, das erlebe ich auch hier mit Mitarbeitern. Wenn man Zeiten hat, wo man sich grundsätzlich austauscht, dann kann man daneben vieles per Zuruf klären. Und das ist auch eine Gefahr der Corona-Zeit jetzt, dass wir diese intensiven Gespräche, wo wir uns auch persönlich begegnen, ja fast nicht haben. Und ich glaube, manches Missverständnis und mancher Ärger hat da seine Wurzeln. Ja, nur mal so in Klammern. Ja, und das kann mir auch in der Gottesbeziehung passieren. Ich brauche diese intensiven Zeiten und dann kann ich vieles so per Zuruf und zwischen Tür und Angel mit meinem Schöpfer klären. Der zweite Teil, auch hier in unserem Text, ist viel Herz, wenig Worte. Das erste ist, Gott weiß schon. Ich kenne viele Situationen, wo das sogar mein Gebet ist. Herr, du weißt. Gerade wenn mich was richtig fertig macht und ich so richtig zwischen Wut und Depression hin und her schwanke, dann habe ich manchmal gar nicht die Kraft, die Energie, Gott das jetzt auch noch alles auseinanderzulegen, wie es gerade los ist, sondern dann ist ganz oft einfach mein Gebet, Herr, du weißt. Und da steckt alles drin. Natürlich darf ich ihm das alles auch im Einzelnen sagen. Aber Jesus sagt ja, Herr, macht nicht viele Worte, plappert nicht wie die Heiden, die meinen, wenn sie viele Worte machen, dann werden sie gehört. Und denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Ja? Gott weiß schon. Bevor ich überhaupt komme, weiß er ja schon, was los ist. Er freut sich trotzdem, wenn ich komme. Wer kleine Kinder gehabt hat oder noch hat, der kennt das ja. Manchmal kommen die an und man sieht schon am Gesicht, was sie wollen. Und trotzdem freuen wir uns, wenn sie kommen, oder? Eltern, die das kennen. Ja, und das ist mit unserem Schöpfer nicht anders. Es geht nicht darum, Gott zu informieren, es geht um die Beziehung. Ja, es geht darum, dass unsere Beziehung zueinander reift und wächst. Ja, und das gilt auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Manchmal weiß ich ja schon die Dinge, die der andere mir gerade erzählen will. Aber es geht um die Beziehung, nicht um Information. Wobei das im Zwischenmenschlichen hakt das Beispiel natürlich. Der andere weiß nie genau, worum es geht. Der kann das nur so ungefähr ahnen, während Gott weiß genau, worum es geht. Also hier ist es schon nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube, es ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir begreifen, Christsein bedeutet, eine Beziehung zu dem lebendigen Gott zu haben und nicht in erster Linie Regeln einzuhalten. Ich bin eigentlich ein bisschen so aufgewachsen, und erlebe das bis heute, dass Menschen so das vertreten, Christsein bedeutet, das Richtige zu glauben. Und natürlich gehört das irgendwo auch im weitesten Sinne dazu. Aber es ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist, eine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus zu haben. Und ich habe tiefe geistliche Beziehungen mit Menschen gehabt, wo wir theologisch deutlich unterschiedlicher Meinung waren. Aber wir konnten zusammen beten und wir konnten auch über diese Unterschiede reden. Ja, da ist das im Zwischenmenschlichen und es ist auch in der Gottesbeziehung. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Jesus uns, wenn wir im Himmel ankommen, nicht fragen wird, warst du auch Glinus, also gläubig in unserem Sinne, hast du auch in allen Punkten das Richtige geglaubt? Er wird vielmehr fragen, wie hast du zu mir gestanden? Wie war deine Beziehung zu mir? Also er wird nicht fragen, er weiß es ja, aber darauf wird es ankommen. Das wird das Entscheidende sein. Und ich habe schon oft gesagt, ich werde einen hochroten Kopf kriegen, wenn ich im Himmel nochmal alle meine Predigten hören müsste. Wenn ich dann genau weiß, wie alles richtig ist und ich dann nochmal alles hören müsste, was ich so verzapft habe im Laufe des Lebens. Also wenn daran sich entscheiden würde, ob ich reinkomme oder nicht, dann würde ich Angst kriegen. Ich meine, natürlich sage ich das, was ich für richtig halte. Aber ich fürchte, dass nicht alles, was ich für richtig halte, auch richtig ist. Das werden wir im Himmel dann sehen, wenn wir dann die Rückschau haben und dann werden wir es richtig kapieren. Und dann werden wir über manches, denn geht mir ja heute schon so, dass ich über manches, was ich vor 30 Jahren gesagt habe, denke, uah. Ja, und wie wird das erst sein, wenn ich im Himmel ankomme und dann wirklich weiß, was gehauen und gestochen ist, wie es richtig war? Aber das Schöne ist, darum geht's da nicht. Sondern Jesus wird einfach sagen, schön, dass du da bist, schön, dass wir diese Beziehung leben konnten. Und es ist doch fast umgekehrt. Mit wem kommt ihr besser klar? Mit jemandem, der Fehler zugeben kann, der was in die Beziehung investiert oder mit Leuten, die immer Recht haben? Selbst wenn es wirklich Recht ist, nehmen wir mal wirklich an, sie hätten wirklich immer Recht. Was ich nicht glaube, dass es das überhaupt gibt, aber nehmen wir es mal an. Also da wäre mir 10-mal lieber der, der in die Beziehung investiert und sich gelegentlich irrt, als der, der immer Recht hat. Und das ist mit der Gottesbeziehung nicht anders. Und es geht darum, dass wir ehrlich mit Gott reden. Ehrlich reden über Gefühle. Guckt euch mal die Psalmen an, wie David, und in dem Fall nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern wir können das ja jetzt nach Jahrtausenden immer noch nachlesen, wie er ehrlich mit seinen Gefühlen umgeht. Da möchte man manchmal sagen, also David, das stimmt doch gar nicht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? David, das ist doch Blödsinn. Gott hat dich nie verlassen. Wenn Jesus das am Kreuz betet, ist das nochmal was anderes. Aber wenn David das betet im Psalm 22, dann ist das Unsinn. Ist es das? Objektiv, faktisch, ja, ist es Unsinn, weil Gott hat ihn nicht verlassen. Aber David hatte das Gefühl und er durfte dieses Gefühl ehrlich sagen. Und Gott hat sogar dafür gesorgt, dass dieses Gebet in der Bibel landet und wir es nach Jahrtausenden immer noch beten können. Und manchmal ist mir der Psalm 22 wichtiger als der 23, weil ich mich manchmal genau so fühle und dankbar bin, dass es so ein Gebet in der Bibel gibt, weil es einfach das ausdrückt, wie es mir manchmal geht. Ehrlich reden über Schuld. Da können wir bei den Psalmen bleiben, ja? David, der seine Schuld eingesteht. Das ist der Kernunterschied zwischen David und Saul. Saul hat nie begriffen oder geschweige denn zugegeben, was er eigentlich falsch gemacht hat. Während David es hingekriegt hat zu sagen, ja, ich habe versagt, ich bin schuldig geworden. Handle nicht mit mir nach meiner Missetat. Herr, wenn du mich nach dem beurteilst, was ich getan habe, habe ich ganz schlechte Karten. Fehler und Schuld eingestehen vor Gott, ehrlich reden über Schuld. Übrigens muss man da gar nicht unterscheiden, wo ist wirklich Schuld und wo sind Schuldgefühle, das kann Gott schon sortieren. Ja, also das müssen wir gar nicht unbedingt vorher sortieren. Es gibt beides. Es gibt unberechtigte Schuldgefühle und es gibt echte Schuld. Ja, also in bestimmten psychologischen Richtungen tut man so, als wenn es überhaupt keine Schuld mehr gäbe. Und das wären alles nur unberechtigte Schuldgefühle. Blödsinn, ja, es gibt schon echte Schuld. Aber es gibt auch unberechtigte Schuldgefühle, ja, also wo Leute sich schuldig fühlen, aber gar nicht schuldig sind. Es gibt einfach beides. Aber das muss ich nicht sortieren. Ich kann mit dem, was in mir ist, einfach zu Gott kommen und kann es vor ihm ausbreiten. Er kann es sortieren. Das muss ich nicht für ihn machen. Ehrlich reden über Sehnsüchte und Wünsche. Auch da muss ich nicht sortieren, ist das berechtigt, ist das angemessen, ist es richtig, ist es falsch, sondern ich darf einfach mit Gott darüber reden. Ja, also vielleicht ist manch einer, der in einer Beziehung lebt, ich hätte gerne mal wieder Stille und Ruhe für mich. Oder jemand, der alleine ist, Herr, ich sehne mich so nach einer Beziehung. Oder ihr kennt, ihr wisst ja, was euch bewegt. Ihr dürft es einfach vor Gott ausbreiten, ehrlich sein. Nicht unbedingt viele Worte draus machen, Vielleicht reicht auch da ein Herr, du weißt, wonach ich mich sehne. Aber einfach über diese eigene Sehnsucht reden. Ein Satz, der jetzt über unseren eigentlichen Text hinausgeht. Das ist ja die Frau am Jakobsbrunnen, die eigentlich, um von sich abzulenken, Jesus fragt, unsere Väter sagen, wir sollen hier beten, in Galiläa, ja, also in Bethel. Und ihr Juden, ihr sagt, man soll in Jerusalem beten. Wer hat denn nun recht? Ich sehe, dass du ein großer Prophet bist und so weiter. Also ein bisschen Bauchpinseln. Und dann kriegt sie von Jesus die Antwort, es kommt die Zeit und sie ist jetzt da, wo man nicht mehr hier oder dort anbeten wird, sondern im Geist und in der Wahrheit. Was heißt das? Im Geist anbeten. Das kann ganz still sein. Gott kennt auch meine Gedanken. Ich muss es nicht laut aussprechen. Manchmal hilft es. Ja, ich habe das auch gestern Abend hier, vorgestern Abend, Freitagabend hier, Dinge laut ausgesprochen, weil es mir hilft. Für Gott ist es egal. Ja, es hat mir geholfen, Dinge laut auszusprechen in diesem ansonsten leeren Raum. Ja, Gott und ich alleine. Gott braucht es nicht. Ich kann das ganz im Stillen tun. Den eigenen Geist vor Gott öffnen. Nichts verschließen, nichts verstecken, nichts, ach so, das darfst du doch jetzt gar nicht denken. Sondern vielleicht gerade mal das, Herr, du siehst, was hier gerade in mir hochkommt. Ich weiß, also ist wie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist es objektiv eigentlich falsch? Das weiß ich vielleicht sogar. Aber es kommt trotzdem hoch. Ja, Thema Vergebung. Ja, ich habe vergeben, aber jedes Mal, wenn ich an die Sache denke, kriege ich trotzdem wieder die Wut. Kennt ihr das? Schon mal jemand erlebt? Oder wenn der, am schönsten sind ja die Leute, die das dann immer wieder machen. Ja, wo mir dasselbe, der dasselbe wieder macht. Und jedes Mal geht mir das Messer in der Tasche auf und ja, ich darf diese Dinge vor Gott ausbreiten. Ich muss nichts verstecken und kann dann ja auch um Hilfe bitten. Von Geist zu Geist, ja, mein Geist öffnet sich für den Geist Gottes, der Geist Gottes redet oder übersetzt meine Gebete zu Gott. Ich habe am Anfang gesagt, beim Beten kann ich eigentlich nichts falsch machen. Das habe ich damit gemeint. Wenn ich falsch formuliere, wenn ich irgendwas ungeschickt sage, der Geist Gottes sorgt dafür, dass es vor dem Thron Gottes richtig ankommt. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, ich kann nichts falsch machen. Und in der Wahrheit, ehrlich sein vor mir und Gott. Das habe ich eigentlich eben ja schon ein bisschen vorweggenommen. Und dann eben auch hören auf Gott. Wenn wir nicht viele Worte machen sollen wie die Heiden, dann ergibt sich das ja schon, dass Beten eben keine Einbahnstraße ist. Es kann ja ein Gespräch zwischen Partnern, kann ja auch keine Einbahnstraße sein. Einer redet die ganze Zeit, der andere hört die ganze Zeit. Das passiert in vielen, weil in den meisten Beziehungen gibt es einen, der gerne und viel redet und einen, der eher still ist und zuhört. Das ist eine gefährliche Sache. Denn damit die Beziehung wirklich funktioniert, muss es in beide Richtungen gehen. Das heißt, der Vielredner muss auch mal die Klappe halten und zuhören. Und der, der eigentlich gerne still ist und vielleicht gerne zuhört, der muss auch mal reden, sonst klemmt das irgendwann. Ja, das ist schon auch wichtig. Und das ist in der Gottesbeziehung natürlich auch. Wenn ich immer rede und ich höre. Und das Hören kann natürlich auf ganz, ganz unterschiedliche Weise passieren. Natürlich in der Form von Verkündigung. Ob das jetzt hier ist oder ob ich was im Radio höre, ob ich im Internet mir irgendwas anhöre. Es kann beim Bibellesen sein. Einer unserer Leiter, ich glaube, es war sogar Ernst-Günter Wenzler, der hat mal gesagt, er würde sich wünschen, die Leute würden nicht immer nur Sekundärliteratur lesen, also Bücher über die Bibel, sondern die Bibel selber. Wobei er nicht gegen andere Bücher war, sondern uns eigentlich Mut machen möchte, wieder an die Quelle zurückzugehen. Und selbst jemand, der ein Buch geschrieben hat über hörendes Gebet, also mit Gott reden und auch wirklich hören, was Gott mir sagt, sagt, alles, was ich so höre in meinem Herzen, in meinem Sinn, muss ich prüfen am Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist das Geprüfte. Es ist der Eich, Stock. Das ist der Maßstab, an dem ich alles andere messen kann und messen muss, was ich sonst auch höre. Und dazu muss ich es kennen. Ja, ganz klar. Wenn ich mich daran orientieren will, dann muss ich es kennen. Auch noch etwas, was nicht direkt auf den Text zurückgeht, aber für mich dazugehört. Haltung als Hilfe. In welcher Haltung soll ich vor Gott stehen? Es gibt Menschen, die zu jedem Gebet aufstehen. Also gerade so in russlanddeutschen Gemeinden ist das ganz stark verbreitet. Da wird zu jedem Gebet, also selbst zum Tischgebet oder ein Gebet im Rahmen einer Sitzung, zu jedem Gebet steht man auf. Punkt. Und das hat was. Aber ich denke, das Entscheidende ist, wie es ja schon da steht, meine Körperhaltung sollte meiner Geisteshaltung entsprechen. Also das, was ich sagen will, das sollte ich auch durch meinen Körper ausdrücken. Und das Stehen ist ja so ein Ausdruck der Ehrfurcht. Ja? Also wenn jetzt, sagen wir mal, Bundespräsident hier reinkäme, ich glaube, wir würden selbstverständlich alle Mann aufstehen. Tun wir ja schon bei einem Brautpaar. Brautpaar kommt rein in die Kirche, zieht ein und alle stehen auf. Und bei Gott bleiben wir sitzen? Ich provoziere mal bewusst ein bisschen an dieser Stelle, ja? Was steckt eigentlich dahinter? Was drücke ich damit aus? Ja, mit dem Aufstehen, das hat etwas mit Achtung, mit Ehrfurcht zu tun. Und es gibt das Gegenteil des Niederknien. Bei manchen vielleicht auch eine Haltung der Demut, gerade traditionell. Bei mir ist es noch was anderes. Bei mir ist es Niederknien eigentlich, wenn ich flehe, dieses alte deutsche Wort, ja, dieses Inständige, wenn es mir wirklich an die Nähte geht, das ist der Punkt, wo ich auf die Knie gehe vor Gott. Wo das die Haltung ist, die dem im Moment, diesem Moment entspricht. Das vor Gott beugen, ja, Hände falten und beugen. Und ja, da geht es gerade so. So, ich beuge mich, Halleluja, Herr, wir wollen dich ehren und loben. Passt das? Also Halleluja, lobt den Herrn, das ist eigentlich wie im Fußballstadion, Tor! Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der im Fußballstadion steht? Tor, toll, dass unsere Mannschaft gerade ein Tor geschossen hat. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, also ich war ehrlich gesagt live noch nie in einem Stadion dabei, aber selbst wenn man das im Fernsehen sieht, da hältst du nicht auf den Stühlen. Ja, das ist Halleluja, dieses Loben. Da ist Stehen noch untertrieben, da ist Stehen mit, ja, also dieser hier und alles Mögliche. Vielleicht wird noch gesprungen und gehüpft. Das Beugen ist mehr dieses, ja, Herr, ich habe gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Kind zu sein. Ja, der verlorene Sohn oder der Pharisäer und der Zöllner, ja, der Zöllner, der sagt, Herr, vergib mir, der sich gar nicht traut, die Augen zu heben, das ist das Beugen. Übrigens, Hände falten habe ich in der Bibel noch nicht gefunden, falls mal jemand einen Beleg dazu findet, darf er mir das gerne mal zeigen. In der Bibel gibt es sogar das Liegen vor Gott, das ist oft auch mit Schuld verbunden, mit also Schuldeingeständnis, Bekennen, also das ist nicht das Liegen im Bett wie ich heute Nacht, sondern das wirklich Langlegen vor Gott oder eben auch das Gehen. Das kann auf und ab gehen im Raum sein, das kann der Waldspaziergang sein. Das sind nur mal ein paar Beispiele. Formen zu finden, auch durch den Körper das auszudrücken, was ich eigentlich sagen will. Machen wir in der normalen zwischenmenschlichen Kommunikation ganz automatisch, wie die Beispiele gerade ja gezeigt haben im Fußballstadion oder sonst wo. Das muss mir keiner sagen. Also wenn du jubelst, weil ein Tor gefallen ist, dann musst du aufstehen, dann musst du springen und die Arme hochheben. Das läuft einfach. Ja? Oder ein kleines Kind, das sich so wahnsinnig über ein Geschenk freut, das rast vielleicht einmal rund im Wohnzimmer. Und wir hatten eine alte Dame in einem Hauskreis, wirklich so, ich weiß nicht, wie alt sie war, aber war eine ganz kleine, gemütliche. Wir haben uns in ihrem Zimmer getroffen, in einem betreuten Wohnen. Und dann hatten wir so ein ähnliches Thema und dann schmunzelt sie auf einmal und meint, manchmal lese ich was in der Bibel und dann tanze ich um den Küchentisch. Und ich konnte mir das bei diesen Frauchen so richtig vorstellen. Ja, das hat einfach was mit authentisch sein zu tun. Tu doch mal einfach das, wonach dir in dem Moment ist. Und wenn dir nach Jubeln ist, dann tu's. Dann lass mal einen Schrei los und vielleicht einen Sprung an die Decke. Und wenn dir zum Heulen zumute ist, dann ist das auch die entsprechende Körperhaltung. Da ist es vielleicht das Beugen oder das auf die Knie gehen oder ja, wir sollten nicht so viel darüber nachdenken, was ist denn erlaubt, was ist nicht erlaubt, was kann man machen, was kann man nicht machen. Das machen wir doch sonst auch nicht, sondern wir machen es einfach nach dem, wie uns in dem Moment zumute ist. Ist ja auch was, was uns bei Corona gerade enorm verloren geht. 90% der Kommunikation läuft über Körpersprache, oder sind es nur 80, irgendwas in dem Bereich. Und was, wo bleibt das bei Zoom-Konferenzen, geschweige denn, wenn ich nur telefoniere? Und in der Gottesbeziehung sollten wir es einfach genauso machen. Ganz selbstverständlich, körperlich das, wonach uns im Herzen ist. Und dann ist es auch, wie es mein Temperament ist. Ja, vielleicht bin ich auch im Zwischenmännchen eher so ein gebremster Typ, der also nicht gerade an die Decke geht und der das alles eher ruhig vertritt, dann ist das auch in Ordnung, wenn ich das vor Gott genauso mache. Ich muss da nichts spielen, sondern einfach das, was mir und meiner inneren Einstellung in diesem Moment entspricht, tun. Natürlich ist es, wenn wir jetzt in einem Gottesdienst gemeinsam beten, können wir uns als Gemeinde natürlich Ordnungen geben und sagen, wir wollen es so und so machen. Aber ganz ehrlich, am wohlsten habe ich mich immer in den Gemeinden gefühlt, wo auch nicht komisch geguckt wurde, wenn ich es anders mache als die anderen. Wenn ich vielleicht aufstehe, obwohl alle anderen sitzen bleiben, oder ich setze mich, obwohl alle anderen aufstehen, wo ich also auch da authentisch sein kann, ohne dass irgendjemand sich gestört fühlt und komisch guckt. Da fühle ich mich am wohlsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich können wir drüber reden, wollen wir mehr aufstehen, um diese Ehrfurcht vor Gott auszudrücken, wenn das Bedürfnis da ist. Kann man drüber reden, aber darum geht's gar nicht. Auch dann würde ich sagen, möchte ich die Freiheit aber haben, dass ich trotzdem sitzen bleiben darf oder auf meine Knie gehen darf. Ich würde mir das wünschen, dass auch das möglich ist. Einfach, ehrlich und authentisch zu sein. Und jetzt kommen wir zum Hauptpunkt der heutigen Predigt. Tu es einfach. Lasst uns beten. Herr, hilf uns doch, diese Beziehung zu dir zu leben. Ehrlich, authentisch. Uns den richtigen Raum zu suchen, die richtige Zeit zu suchen für intensive Gespräche mit dir, aber auch diese Gelegenheitsgespräche. Und hilf doch, dass wir vielleicht auch mal die ganzen Regeln, die wir gelernt haben, vergessen können und einfach ehrlich sein können vor dir. Herr, ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du darauf wartest, dass ich komme, dass wir kommen, dass jeder von uns kommt. Hilf uns doch, dass wir es tun. Und das, was uns daran hindert, ob es alte Vorstellungen sind, ob es unsere momentane Stimmungslage ist, ach Herr, du weißt genau, was uns vielleicht auch hindert. Dann hilf uns, das zu überwinden. Überwinde du das für uns und schenke du uns diese tiefe, innige Beziehung zu dir. Lass uns auch schweigen und hören, dass wir nicht immer nur die sind, die reden. Und begegne du uns in der Stille vor dir. Amen.